HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger.
In einer Welt, in der Leute wie Donald Trump oder Horst Seehofer etwas zu melden haben, fragt man sich als Satiriker schon, warum sind die in meinem Gebiet unterwegs? Da muss ich ja als Notwehrhandlung quasi als Satiriker in die Politik gehen.
Sagt Nico Semsrott, einer der angesagtesten Satiriker in Deutschland. Viele kennen ihn mit der schwarzen Kapuze auf dem Kopf aus der ZDF-Heute-Show. Satire ist für ihn sowas wie ein Mittel des friedlichen Widerstands. Was Satire da tatsächlich erreichen kann und warum sie immer politischer wird, ist Thema in der Kulturlust. Außerdem geht's um It Must Swing, die Doku über das legendäre Jazzlabel Blue Note. Und wir hören in Paul McCartneys neues Album Egypt Station rein.
Nico Semsrott!
Ja, ich möchte heute mal privat werden und über meine persönlichen Krisen sprechen. Ich bin ja immer in der Krise, aber vor einigen Jahren war ich an einem besonderen Tiefpunkt. Ich habe mich gefragt, was will ich mit meinem Leben noch anfangen? Was kann ich wirklich gut? Und da ist mir aufgefallen, wirklich gut kann ich eigentlich nur zweifeln, resignieren, andere Menschen demotivieren. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was kann ich mit diesen Fähigkeiten mal beruflich machen? Und dann ist mir eingefallen, SPD-Vorsitzender. Ich erzähle diesen Gag seit 2 Jahren. Ist echt erstaunlich, was für eine Konjunktur diese Pointe so mitgemacht hat. Ich glaube mittlerweile, ich bin genauso wie die SPD. Überfordert, voller Selbsthass und vor allem nie für eine Überraschung gut. Die SPD und ich, wir erreichen nie unsere Ziele, nur umgekehrt. Ich sag immer, dass ich scheitern will und habe damit Erfolg. Die SPD würde gerne erfolgreich sein und scheitert damit. Es gibt unterschiedliche Wege in eine Depression. Meiner hatte, glaube ich, mit falschen Lebensentscheidungen zu tun. Ich habe zum Beispiel ein BWL-Studium angefangen. Der Fehler dabei war, ich habe nicht gefragt, was ist das Richtige für mich als Mensch, wie kann ich ein schönes Leben führen, sondern was kann ich für die Wirtschaft tun? Weiß jetzt auch nicht, was das mit der SPD zu tun hat. Jedenfalls habe ich gemerkt, mir geht es schlecht damit. Ich bekam Herzensangst oder auf Englisch Hartz IV. Meine Fehlentscheidung war das BWL-Studium, die Fehlentscheidung der SPD war die Agenda 2010. Ich bekam eine Depression, die SPD bekam Olaf Scholz. Gott sei Dank habe ich nicht Olaf Scholz bekommen. Und liebe SPD, lasst mich euch noch folgende motivierende Worte zurufen.
So klingt Nico Semsrott, wenn er in der ZDF-Heute-Show auftritt. Damit ist er zu einem der angesagtesten Satiriker Deutschlands zurzeit geworden. Sein Markenzeichen ist ein schwarzer Kapuzenpulli, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, zusammengesunkene Körperhaltung, müder Blick. Er selbst nennt sich Demotivationstrainer. Ich habe Nico Semsrott getroffen und ihn auf seinen Bühnencharakter angesprochen, der nicht komplett erfunden ist.
Ich habe den aus der Realität geholt. Vor 11 Jahren war ich wirklich depressiv und habe dann einfach einen Kapuzenpulli aufgesetzt, einen schwarzen, die Kapuze tief über die Stirn gezogen und dann ins Mikrofon genuschelt und Witze gemacht über meine eigene Depression.
Ich habe jetzt den exklusiven Blick, dass ich sie ohne Kapuze sehe. Warum sehe ich sie ohne Kapuze? Weil sie sonst niemand sehen kann, weil wir im Radio sind?
Korrekt, genau.
Sie halten Ihre Rolle als traurigster Komiker, glaube ich, ziemlich gut durch. Was machen Sie denn, wenn Sie auf der Bühne auch mal lachen müssen? Da fallen Sie aus Ihrer Rolle.
Ich eröffne meinen Demotivationsworkshop immer mit einem Bestrafungsspiel. Da erkläre ich, dass ich pro Lacher, der mir selbst rausrutscht, dass ich da 5 Euro an einen guten Zweck spende. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das psychologisch überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn ich Geld an einen guten Zweck spende, mich ja auch noch belohne. Und deswegen spende ich mittlerweile pro Lacher 5 Euro an die Junge Union.
Nico Semsrott auf der Bühne, das ist ein sensibler, zarter, fast schon depressiver Charakter, der äußert sich zur aggressiven Stimmung im Land. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie so den ruhigen Stimmen, den ruhigen Leuten eine Stimme geben wollen. Täuscht das oder ist das so?
Ich glaube, das ist zu nett interpretiert. Also ich glaube, ich möchte einfach mir selbst erstmal eine Stimme geben und dann ist der gruppentherapeutische Charakter aus Versehen entstanden. Mhm. Also ich hatte erstmal selbst Schmerzen, wollte die rauslassen und habe dann sehr viel positives Feedback von ähnlich denkenden und ähnlich fühlenden Menschen bekommen. Und das hat mich ermutigt, weiterzumachen.
Sie sind jetzt zusammen mit Martin Sonneborn Spitzenkandidat für die Europawahl 2019. Als ein Ziel haben Sie ausgegeben, der AfD Wähler abzujagen. Deswegen wollen Sie Parteimitglieder als Kandidaten aufstellen, die dieselben Nachnamen wie bekannte Nationalsozialisten tragen, also Goebbels, Himmler oder Göring. Wie soll das funktionieren, Nico Semsrott?
Na, die ersten 10 Namen, die stehen ja immer auf einem Wahlzettel. Und wir glauben, dass ganz spontan ungefähr 10.000 Leute auch in der Wahlkabine aufgrund dieser Namen das Kreuz bei uns machen. Und allein dafür lohnt sich diese Aktion.
Das heißt also, wenn jemand Goebbels wählen will, wählt er die Partei?
Korrekt.
Wie geht's denn weiter, wenn Sie ins Europaparlament gewählt worden sind?
Ja, ich kandidiere ja genauso wie Manfred Weber für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Manfred Weber, das muss man erklären, das ist ein Mensch von der CSU, der ist schon Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei. Ich habe gestern in meinem Bekanntenkreis gefragt, wer ihn denn überhaupt kennt. Niemand kannte ihn und ich werde meinen Wahlkampf vermutlich damit beginnen, dass ich erstmal meine Gegner überhaupt vorstelle, weil ich befürchte, dass ich, obwohl ich gar nicht so bekannt bin, trotzdem der bekannteste Kandidat für diesen Posten bin.
Auf der anderen Seite, Nico Semsrott, gab es beim Bundeswahlkampf im vergangenen Jahr Diskussionen, ob man seine Stimme verschwendet, wenn man sie einer sogenannten Spaßpartei wie der Partei gibt. Sie sehen das natürlich ganz anders. Warum sollte man die Partei wählen?
Weil mittlerweile die Frage ist, was darf Politik und nicht mehr, was darf Satire? Also in einer Welt, in der Leute wie Donald Trump oder Horst Seehofer etwas zu melden haben, fragt man sich als Satiriker schon, warum sind die in meinem Gebiet unterwegs? Da muss ich ja als Notwehrhandlung quasi als Satiriker in die Politik gehen.
Nicht wenige Leute meinen ja auch, dass Satire und Kabarett in der heutigen Zeit der bessere, weil verständlichere Journalismus ist. Was halten Sie davon?
Es darf auf keinen Fall irgendetwas ersetzen, das ernsthaften Journalismus ausmacht, nämlich sehr tiefgehende Recherche. Ich glaube, es ist ergänzend wichtig, um etwas unterhaltsam zu verkaufen, weil Unterhaltung leider notwendig ist, um viele Leute zu erreichen. Und deswegen glaube ich, ist auch, das Krasse ist ja, dass Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf viel ernsthafter für Menschlichkeit im Mittelmeer plädieren als viele Politiker. Und vielleicht ist das leider die Entwicklung, dass Politik immer unernster wird und Satiriker deswegen als Gegenreaktion ernster werden müssen, weil irgendjemand die Lücke füllen muss.
Ist Satire dann in Ihrem Fall auch sowas wie ein Mittel des friedlichen Widerstands?
Ja.
Ich habe mich in der Vorbereitung aufs Gespräch gefragt, ich kenne keine politische Satire von rechts. Warum gibt's das nicht? Haben Sie eine Idee?
Weil Satire immer die Mächtigen angreift und Rechte sind mächtig an sich schon, beziehungsweise Mächtige sind rechts. Wen wollen die denn angreifen? Also Satire nach unten funktioniert nicht. Das ist immer eine Kritik an Mächtigen. Also Satire bedeutet, mal loszulassen und einen Perspektivwechsel zuzulassen. Und das kann ein Rechtsaußen, ein reaktionärer Mensch nicht tun.
Sagt Nico Semsrott, Satiriker und selbsternannter Demotivationstrainer. Gerade ist sein Kalender des Scheiterns erschienen, ein Abreißkalender, der an 365 Tagen im Jahr erzählt, wie Menschen grandios gescheitert sind. Wir hören Nico Semsrott nochmal.
Treffen sich ein Pessimist und ein Optimist. Sagt der Pessimist, schlimmer kann es nicht mehr werden. Sagt der Optimist, doch.
Was wäre, wenn die Nazis in Deutschland nicht an die Macht gekommen wären? Kulturell wäre Deutschland sicherlich ein ganz anderes Land. Jüdische Künstler sind ermordet worden oder, wenn sie es geschafft haben, sind sie emigriert. Wie die beiden Berliner, Alfred Löw und Frank Wolf. Sie sind Ende der 30er Jahre nach New York geflohen und haben dann eben da das einflussreichste Jazzlabel der Geschichte gegründet, Blue Note. Die Geschichte dieser Plattenfirma läuft jetzt im Kino. Jan Tussing hat It Must Swing, The Blue Note Story, gesehen.
Hallo liebe Jazzfreunde, es spricht Eric T. Vogel aus New York und der Anlass meiner heutigen Sendung ist eine Schallplattenfirma, welche sich ausschließlich mit der Erzeugung von Jazzplatten befasst.
Blue Note, das berühmteste Jazzlabel der Welt, gegründet 1939 von Alfred Löw und Frank Wolf. Löw hörte Jazz zum allerersten Mal als Teenager 1925 im Berliner Admiralspalast. Dort trat Sam Wooding mit seiner Band in der Revue Chocolate Kiddies auf.
Und servus Sam Wooding.
Löw hatte vorher noch nie schwarze Menschen gesehen, er fiel aus allen Wolken. Aber die Musik hatte sofort einen Effekt auf ihn, sagt er.
It was a beat. Yeah, it was a beat.
Es war der Beat. Dieser Beat fuhr ihm in die Knochen.
I got it to my bones.
Und ließ ihn nie wieder los. Als Hitler an die Macht kam, floh der jüdische Deutsche nach New York. Löw hielt sich zuerst mit kleinen Jobs über Wasser, als sein ebenfalls jüdischer Freund Frank Wolf 1939 dann folgte. Zusammen klapperten sie die Clubs und Bars der Metropole ab. New York hatte eine der aufregendsten Jazz-Szenen. Löw und Wolf waren begeistert und wollten den neuen Sound einfangen. Einen Sound, der Löw zum Schwingen brachte. It Must Swing wurde Löws legendärer Ausspruch. Die beiden Immigranten gründeten Blue Note und nannten sich fortan Al Lion und Francis Wolf. Zusammen mit Toningenieur Rudi van Gelder fingen sie einen Sound ein, der sie berühmt machte. Sie entdeckten Künstler, die im eigenen Land nichts zählten, weil sie diskriminiert wurden. Schwarze fanden kein Label. Genau da kamen die beiden Deutschen ins Spiel. The Lion and the Wolf.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording. Blue Note Records.
Mit einem modernen Coverdesign und Porträts der schwarzen Künstler vorne auf dem Cover. Das war neu, frech und revolutionär.
Blue Note is, it's like home base.
Blue Note ist meine Heimat, sagt Herbie Hancock. Hier habe ich meine Karriere begonnen.
The core of where I began my career.
Hancock kam erst 1963 zu Blue Note. Da war das Label schon längst etabliert und produzierte Musiker, die heute als Legenden gefeiert werden. Den Sopransaxophonisten Sidney Bechet, genauso wie Cole Porter, Miles Davis, Quincy Jones oder John Coltrane.
They're still the best recorded physical music on the planet.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass damals in der ganzen Branche niemand bereit war, uns Afroamerikaner als gute Musiker zu akzeptieren, sagt Jazzmusiker Ron Carter, außer Frank und Alfred.
Except Frank and Alfred.
Die beiden Deutschen behandelten die Künstler auf Augenhöhe und erwiesen sich so als frühe Unterstützer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Gleichzeitig schrieben sie Musikgeschichte und änderten das Gesicht der internationalen Musikszene. Ihre unglaubliche Geschichte hat Erik Fiedler nun in einem einzigartigen, unterhaltsamen, wunderbaren Dokumentarfilm erzählt und von Wim Wenders produzieren lassen. It Must Swing, The Blue Note Story.
Thank you.
Sentimental Mood von Duke Ellington und John Coltrane aus dem Jahr 1963, erschienen auf Blue Note. Die Geschichte der wegweisenden Plattenfirma läuft jetzt unter dem Titel It Must Swing, the Blue Note Story im Kino. 1963 haben die Beatles mit der Single I Want to Hold Your Hand den weltweiten Durchbruch geschafft und die Popmusik hat sich aufgemacht, die Welt dann auch zu erobern. Das Revolutionäre hat Pop längst verloren, aber es ist immer noch eine Meldung wert, wenn einer ihrer Revoluzzer mal wieder was veröffentlicht. Paul McCartneys neues Album ist da, es heißt Egypt Station und Thomas Spickofen hat es schon gehört.
You know, Paul McCartney.
Paul McCartney, sagt Sir Paul. Eigentlich wollte ich einen Künstlernamen haben. Aber klingt doch gut, sagt der Moderator. Ja, bin ich reingewachsen, antwortet McCartney. Steckt eine Menge Arbeit drin.
Put a lot of work into that.
Yeah. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation.
Paul McCartney ist wieder da mit seinem 17. Soloalbum Egypt Station. Dieser Titel, Come On To Me, wurde schon im Juni veröffentlicht. Seitdem läuft die Werbemaschine. Carpool-Karaoke mit dem britischen Comedian James Corden, Überraschungskonzerte in Liverpool und London, Talkshow in seiner alten Schule. Die Musikstunde hier war das Schlimmste, sagt McCartney, den sie hier nur Mecca nennen.
In fact, the worst was music. Teacher come in.
Der Lehrer stellte einen Plattenspieler hin, legte irgendeine Platte auf und ging wieder raus. Wir haben dann natürlich nur Unsinn gemacht, geraucht und so. Zum Ende der Stunde kam er wieder rein, wollte wissen, wie wir es fanden. Natürlich sagten wir, richtig gut, fabelhaft.
I said, what did you think of it, boy? I said, it's really good, sir. Fabulous, love that record.
I don't think I can wait. Egypt Station ist das, was man früher ein Konzeptalbum nannte, mit einer zusammenhängenden inhaltlichen Idee. Viele Alben heute seien eine Sammlung großartiger Einzelhits, sagt McCartney. Das wollte ich nicht. Meins hier kann man durchhören. Es nimmt dich irgendwohin mit.
It is an album that, if you want to, you can sort of listen all the way, and it should roll through and take you somewhere. You know, we start off like with a station noise.
Wir fangen mit Bahnhofsgeräuschen an, dann kommt ein anschwellender Chor und dann beginnt der erste Song.
And then it goes into the first song, you know, and then it goes.
Eine Reise mit 14 Songs ist das Album und immer wieder gibt es auch auf Egypt Station diese Momente, in denen man denkt, ja, so kann es eigentlich nur McCartney.
Well, I see trouble.
Es wird Leute geben, die sich nur ihren einzelnen Titel raussuchen, sagt McCartney, aber es gibt unter uns auch solche, die etwas noch ganz durchhören wollen.
People are just only going to choose the single that they like. They're only going to choose that track and that track. But there will be those amongst us who will listen all the way through.
I just want to know.
'76 Jahre ist Paul McCartney jetzt alt und er wirkt immer noch jugendlich. Bei der Talkshow in seiner alten Schule wippt er auf dem Barhocker herum, feixt mit dem Moderator, trägt T-Shirt, Jeans und Turnschuhe. Seit fast einem halben Jahrhundert, seit der Auflösung der Beatles, muss sich McCartney an deren, an seinen unsterblichen Titeln messen lassen. Aber das damals, sagt er, das war einzigartig.
You know, having worked with John. So one-on-one.
Mit John so eng zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie großartig er ist, bevor die Welt es konnte, das war ein Privileg. Ich durfte ihm bei der kreativen Arbeit zugucken. Und wir haben uns ergänzt. Wenn ich mit einem Song anfing, es wird immer besser, dann kam von ihm gleich, es könnte nicht schlimmer werden. Wir haben alles sofort aufgeschrieben.
You know, I started a song, it's getting better all the time, and he went, it couldn't get much worse. Get that down.
In den nächsten Tagen geht Paul McCartney mit Egypt Station auf Tour. Kanada, Japan, Europa. Die halbe Welt steht auf seiner Reiseliste.
You make me wanna know.
Nach Deutschland kommt Paul McCartney aber nicht auf Tour, um sein neues Album Egypt Station vorzustellen. Come on, baby, now. Help me work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night. Playing with your head. I could stay up half the night. But I'd rather go to bed. On the night.
Info. Kulturlust.
Und wir sind beim Büchercheck angekommen, der heute ein Krimi-Check ist. Vier Tage in Kabul heißt der Polit-Krimi und kommt aus Schweden von Anna Tell. Karin Trapper hat das Buch für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Die schwedische Kriminalkommissarin Amanda Lund ist in Afghanistan stationiert, um lokale Sicherheitskräfte auszubilden. Gerade konnte sie einen schweren Angriff der Taliban abwehren, als sie nach Kabul gerufen wird. Ein schwedisches Diplomatenpaar ist verschwunden, womöglich entführt. Ihre Erfahrungen als versierte Verhandlungsspezialistin werden gebraucht. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Der schwedische Botschafter will ihr nicht wirklich helfen, er hat scheinbar Geheimnisse. Dazu werden ihrem Kollegen, der in Schweden ihren Einsatz koordiniert, von Seiten der Regierung ständig Steine in den Weg gelegt. Alles muss geheim bleiben, niemand darf vom Verschwinden des Diplomatenpaares wissen. Da erfährt Amanda Lund, dass der Botschafter erpresst wird. Und in Stockholm wird die Leiche eines Mannes gefunden, der als ehemaliger Mitarbeiter der Kabuler Botschaft identifiziert wird. Wie gehört das alles zusammen? Drogengeschäfte scheinen eine Rolle zu spielen. Da wird ein Attentat auf den Botschafter ausgeübt.
Wie es geschrieben ist.
Eine klare Sprache, treffende Dialoge, kurze, knappe Kapitel, die gekonnt die Spannung auf den Höhepunkt treiben. Anna Tell beherrscht die Regeln für einen erfolgreichen Krimi. Es sind nicht literarische Qualitäten, die hier überzeugen, sondern vielmehr die Sachkenntnis über das Land Afghanistan und das perfekte Timing. Von verschiedenen Schauplätzen und aus Sicht verschiedener Personen werden hier vier Tage in Kabul beschrieben, in denen eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten, um die zwei Vermissten zu finden. Doch einige haben andere Motive.
Sie haben im Auto hinten rechts auf der Rückbank gesessen, dort wo sie immer sitzen. Und genau auf ihrer Seite hat jemand unter dem Wagen eine Bombe angebracht. Vermutlich, um sicherzugehen, dass sie verstummte. Ich ums Leben kommen würde? Beendete Sven den Satz für sie und starrte Amanda an. Sie nickte langsam. Gibt es irgendetwas, das Sie vergessen haben zu erzählen und das diesen Attentatsversuch erklären könnte? Wie ein alter Mann, sagte Sven auf seinem Stuhl in sich zusammen. Sein Atem ging flach und er sah Amanda hilflos an. Irgendetwas in seinem Blick hatte sich verändert. Sven hatte Angst. Panische Angst.
Wie es gefällt.
Vier Tage in Kabul hat mich Seite für Seite mehr in Bann gezogen. Da ist zum einen das fremde Terrain in Afghanistan, die Ebene der Diplomaten und Vermittler. Und dagegen die ganz banalen Ermittlungen und menschlichen Verwicklungen. Ein richtig guter Krimi in ungewohnter Kulisse mit viel Einfühlungsvermögen für die handelnden Personen. Echt mal was anderes aus Schweden. Wirklich überzeugend.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR-Info-Partnerbuchhandlung.
Karin Trappe hat 4 Tage in Kabul von Anna Tell gelesen. Der Krimi ist im Verlag Rowohlt Polaris erschienen und kostet 14,99 €. Und das war's in der Kulturlust. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.